Wir befinden uns gerade im ersten Petrusbrief in Kapitel 4. Und ich möchte nochmal zusammenfassen, was wir letztes Mal gehört haben, einfach auch für die Besucher, die ich auch herzlich willkommen heiße. Die Verse sind Verse 14 bis 16, also 1. Petrus 4, 14 bis 16. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Und dann werden wir heute auch mit Vers 17 beginnen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Also wir haben uns schon länger mit dem Thema beschäftigt, was Petrus hier aufzeigt. Nämlich das Thema Verfolgung. Und Petrus sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Der Jesus selbst hat gesagt, wenn sie mich gehasst haben, so werden sie auch euch hassen. Er hat also vorausgesagt, dass wer dem Herrn Jesus nachfolgt, damit rechnen muss, dass er verfolgt wird, dass er gehasst wird. Und das hat damals schon begonnen, schon im ersten Jahrhundert nach Christus haben die Gläubigen sehr viel Verfolgung erfahren, haben sehr viel Hass erfahren, haben sehr viel Not durchgemacht. Und das ging noch weiter, wurde noch schlimmer im zweiten Jahrhundert und im dritten Jahrhundert nach Christus, wo es dann eine systematische Verfolgung von Christen gab. Wenn jemand zu Jesus gehörte und entdeckt wurde, dann war das oft sein Todesurteil. Er musste dann Schlimmes durchmachen. Und hier sagt Petrus, und Jesus hat das auch gesagt, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet. Auch heute ist es so, wenn wir die weltweite Situation der Christenheit anschauen, dann wissen wir, nicht überall ist es möglich, dass wir uns so versammeln, wie wir es hier tun können, in Deutschland oder auch in der Schweiz oder in Europa, sondern gerade in arabischen Ländern, in muslimischen Ländern, in kommunistischen Ländern, da müssen Christen sehr viel durchmachen. Sie werden verstümmelt oder getötet und von vielen werden wir nie erfahren, dass sie zum Glauben gekommen sind, weil viele, kurz nachdem sie zum Glauben kommen, bereits umgebracht werden. Es kann dort schon reichen, eine Bibel zu besitzen, dass man eben verfolgt wird und sogar getötet wird. Deswegen ist die Christenheit oder dass die wahren Gläubigen, die zur Gemeinde Gottes gehören, sind weltweit in einem Zustand, wo man sagen würde, das ist sehr erbärmlich. Aber Petrus sagt hier was ganz anderes. Er sagt, glückselig seid ihr. Also bezeugt er, es ist etwas Besonderes, wenn man in solch eine Situation kommt. Und er sagt auch zu, dass der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch ruht. Das heißt, dass Gott durch seinen Heiligen Geist diejenigen besonders stärkt, die in solch einer Situation sich befinden. Und wir wissen das von Zeugnissen, dass viele zum Nachdenken gekommen sind, wenn sie erlebt haben, wie ein Gläubiger gelitten hat, wie ein Gläubiger gestorben ist, wie ein Gläubiger davor noch bereit war zu vergeben, den Feinden zu vergeben, so wie Jesus auch für die Feinde gebetet hat, für die Verbrecher gebetet hat, die ihn gekreuzigt haben und gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Vers 15 lesen wir aber, keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn jemand, der gläubig ist, ein Verbrechen begeht und deswegen eingesperrt wird oder leidet, dann soll er nicht sagen, ich leide jetzt um der Gerechtigkeit willen. Denn er leidet ja gar nicht um der Gerechtigkeit willen, sondern er leidet, weil er eben ein Verbrechen begangen hat. Und Petrus sagt, das soll nicht vorkommen. Er sagt, keiner von euch soll als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Und auch darüber hatten wir gesprochen, jemand, der sich in fremde Dinge mischt, das kann sich auch darauf beziehen, dass jemand versucht, zum Beispiel den Staat zu behindern. Ihm passen vielleicht irgendwelche Dinge nicht, die der Staat tut. Und es passieren ja auch viele Dinge, da kann man nicht dahinter stehen. Und jetzt könnte jemand sagen, ja gut, dem müssen wir Einhalt gebieten, wir behindern jetzt die Staatsarbeit, wir blockieren den Reichstag zum Beispiel, dass die Politiker nicht rein können und nicht mehr arbeiten können, wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden sollen. Und dann wird man natürlich verhaftet und leidet sozusagen. Aber auch das ist nicht richtig, sondern ein gläubiger Christ soll sich als guter Staatsbürger erweisen, soll vorbildlich sein und eben kein Unruhestifter, keiner, der für Aufruhr sorgt, der Menschen aufhetzt und dafür sorgt, dass es Unruhe gibt, weil er vielleicht zu Recht mit irgendwelchen Dingen, die der Staat tut, nicht einverstanden ist. Vielmehr soll er das Gute tun und sich für das Gute einsetzen und so auch vorbildlich sein als Staatsbürger. Dazu gehört natürlich, die Steuern zu bezahlen und andere Dinge, aber auch allgemein im Positiven sozusagen auffallen. Eben nicht sich in fremde Dinge mischen und dann sagen, wenn er dann verhaftet wird, ich leide jetzt um des Herrn willen und ich freue mich, dass ich leide, denn ich bin ja jetzt eingesperrt worden, weil ich eine gute Sache vertreten habe, ja, weil ich den Staat jetzt behindert habe, der so eine schlimme Entscheidung treffen wollte. Und das soll natürlich auch nicht der Fall sein. Und da Petrus es so schreibt, könnte es durchaus sein, dass manche so gedacht haben und hier eben falsch gedacht haben und da zurechtgewiesen werden mussten. In Vers 16 lesen wir dann, wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Und ich hatte bereits letztes Mal gesagt, das Wort Christ ist eine Bezeichnung, die nicht oft verwendet wird, verwendet wurde im Neuen Testament für Gläubige, aber hier verwendet sie Petrus gerade im Zusammenhang mit Verfolgung. Ein Christ ist jemand, der zu Christus gehört, der in Christus ist, der durch Christus gerettet wurde und sich deswegen auch mit Jesus Christus identifiziert. Der weiß, was der Herr für ihn getan hat. Und wenn er als Christ leidet, also wirklich in einem Sinne, wie es Gott wohlgefällig ist, so soll er sich nicht schämen. Wenn er leidet, weil er sich in fremde Dinge gemischt hat oder weil er ein Dieb ist, so soll er sich schämen. So hat er allen Grund zu schämen und das vor den Herrn zu bringen und darüber Buße zu tun. Wenn er aber als Christ leidet, hat er eben keinen Grund, sich zu schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Es also aus Gottes Hand annehmen und wissen, es ist kein Zufall, dass es jetzt so passiert ist, sondern sein Leben ist in Gottes Hand. Und es kann tatsächlich auch eine Möglichkeit sein, eben Gott zu verherrlichen, wie es hier heißt. Auch im Gefängnis kann man Gott verherrlichen und so soll er das annehmen aus der Hand des Herrn. Ich weiß, es ist leicht zu sagen, wenn man selbst nicht leidet, wenn man selbst nicht im Gefängnis sitzt und so etwas durchmacht, wenn wir hier in Deutschland sind und sich dann Gedanken darüber zu machen, wie es denn wäre zu leiden. Und es ist richtig, es ist berechtigt, der Einwand, denn natürlich kann jemand, der Leid durchgemacht hat, also jetzt ein Gläubiger in Syrien oder in anderen Ländern, viel mehr darüber sagen, erfahrungsgemäß darüber sagen, als jemand, der diese Erfahrung nicht gemacht hat. Und das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es Teil von Gottes Wort ist und dass wir Gottes Wort lehren und predigen sollen. Und Petrus ja tatsächlich auch diesen Brief an viele geschrieben hat, nämlich auch an solche, die noch nicht gelitten haben. Es ist ja nicht so, dass alle, die Empfänger dieses Briefes waren, schon sich im Leid befanden. Manche ja, manche nein. Und er wollte durch das, was er schrieb, auch diejenigen darauf vorbereiten, dass Leiden kommen kann und dass sie in Verfolgung kommen können, je nachdem, wo sie sich befinden. Und einige Zeit später, dieser Brief wurde ja in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts geschrieben, und diese systematische Verfolgung, die fing dann im zweiten Jahrhundert an, wie ich gesagt hatte. Aber es gab Gebiete, wo im ersten Jahrhundert schon sehr stark Verfolgung vorhanden war. Also die Aufforderung, er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Und nun, wie finden wir die Aussage, die interessante Aussage in Vers 17. Da sagt Petrus, denn die Zeit ist da. Die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Also erstmal ist natürlich die Frage, was meint er mit dem Haus Gottes? Ist ein Gebäude gemeint, zum Beispiel eine große Kirche? Sicher nicht. Das sieht man schon im Zusammenhang, dass Petrus sich nicht auf ein Gebäude bezieht, sondern mit dem Haus Gottes, da meint Petrus die Gemeinde. Und das sehen wir schon, wenn wir eine andere Stelle aus Petrus selbst aufschlagen. In 1. Petrus 2, Vers 5. Da heißt es, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Es ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament in diesem Bereich. Im Alten Testament war der Tempel eine ganz wichtige zentrale Anbetungsstätte. Das war der Tempel in Jerusalem. Der Tempel war praktisch das Zentrum des Gottesdienstes. Es war also ein Ort, der im Zentrum stand. Und in diesem Ort war die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus selbst hat schon gesagt, dass die Zeit kommen wird, da ihr nicht in Jerusalem den Vater anbeten werdet, sondern er sucht solche, die den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Deswegen ist die Gemeinde ein geistliches Haus. Die Gemeinde ist sozusagen ein Organismus, der besteht aus allen Gläubigen weltweit. Alle Gläubigen weltweit gehören zur Gemeinde, die auch Leib Christi genannt wird, aber eben auch Haus Gottes. Und somit ist das Haus Gottes jetzt nicht dieser Raum hier, sondern er besteht aus Menschen, aus Gläubigen, egal wo sie sich auf der Welt befinden. Und das ist das Schöne auch zu wissen, egal wo wir hingehen, wenn es nicht ein Land ist, das schon komplett abgefallen ist, sagen wir mal, also wo kein einziger Gläubiger ist, ich denke, das gibt es nicht, aber wenn wir auf kleinere Gebiete gehen, dann gibt es sicher Orte, wo kein einziger Gläubiger ist. Grundsätzlich gibt es aber eben diese Wahrheit, ich kann hingehen in die ganze Welt und ich kann dort Gläubige finden, die auch zu diesem Haus Gottes gehören, die Teil dieses Organismus sind, der auf der ganzen Welt ist. Was es natürlich gibt, sind zum Beispiel Stämme, die noch nicht erreicht sind, die noch nie das Evangelium gehört haben und wo verschiedene Missionsgesellschaften arbeiten, zum Beispiel New Tribes Mission, um ihnen das Evangelium in Liebe zu bringen, nicht wie früher die katholische Kirche es gemacht hat, die das mit dem Schwert getan hat, sondern das sind Verkündiger, die ihnen das Wort Gottes erklären und diese Menschen haben oft Hunger nach dem Wort. Und wenn sie zum Glauben kommen, dann werden sie hinzugefügt zu diesem Haus Gottes. Wir sehen das auch an anderen Bibelstellen, zum Beispiel in Epheser 2. In Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Also Jesus ist der Eckstein und der Eckstein, das war im Altertum der wichtigste Stein des Gebäudes und so ist Jesus der wichtigste Stein dieses Gebäudes, dann die Apostel und die Propheten, die im ersten Jahrhundert gelebt haben und das Wort Gottes niedergeschrieben haben und darauf auferbaut eben all die anderen Gläubigen, die Fremdlinge sind. Ohne Bürgerrecht und Gäste, das sagt das Prinzip auf, dass der Gläubige eigentlich nur vorübergehend hier auf dieser Erde ist. Die Erde ist dieser Aufenthalt auf der Erde ist eine kurze Zeit im Vergleich zur Ewigkeit Und so wird es verglichen mit einem Gast. Der Gläubige ist ein Gast und Fremdling, der sich kurz hier aufhält, um dann sehr bald in der Ewigkeit zu sein, wo sein eigentliches, sein wesentliches Bürgerrecht ist. Denn es heißt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir den Herrn Jesus als Retter erwarten. Also zu diesem Haus gehören die Gläubigen. Und dann gibt es natürlich örtliche Gemeinden, die sich versammeln, wie wir uns hier versammeln. Aber eine örtliche Gemeinde, egal wie klein oder wie groß sie ist, ist nicht gleichzusetzen mit der universellen Gemeinde, die eben alle Gläubigen umfasst und sozusagen alle Gemeinden, wo sie wirklich an den Herrn Jesus glauben, weltweit. Das ist das Haus Gottes. Und Petrus sagt, die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Und jetzt ist die Frage, was ist gemeint mit diesem Gericht? Das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Und ich möchte da jetzt kurz drauf eingehen, auf diesen Begriff Gericht und dann verschiedene Arten von Gerichten aufzeigen, um das etwas zu verdeutlichen, von was Petrus hier spricht. Denn wenn man es einfach so betrachtet, das Gericht beginnt beim Haus Gottes, dann scheint es so, dass man sich im Widerspruch zu manchen anderen Bibelstellen befindet. Und das wird dann durch diesen kleinen Exkurs deutlich werden. Erstmal dieser Begriff Gericht im Griechischen kommt von dem Verb richten, wie es ja bei uns auch diese beiden Begriffe miteinander verwandt sind. Richten heißt im Griechischen krino und das bedeutet eben richten. Es bedeutet auch urteilen, es bedeutet auch entscheiden. Und das macht auch Sinn, dass es diese weiten Bedeutungen hat, denn ein Richter, der richtet, der entscheidet, nämlich in Bezug auf das Urteil. Er fällt ein Urteil und entscheidet, schuldig oder nicht schuldig. Also so viel zum Verb. Und von diesem Verb werden zwei Substantive abgeleitet, nämlich einmal krisis, und einmal Krima. Und Krima ist das Wort, was hier verwendet wird. Krisis, was auch mit Gericht übersetzt wird, also wenn wir die deutsche Bibel lesen, dann wissen wir gar nicht, steht hier jetzt dieses Wort oder jenes Wort. Da muss man dann im griechischen Text nachschauen, um da etwas weiterzukommen und zu erkennen, es gibt zwei verschiedene Worte. Krisis ist ein Wort, das meistens sich auf das Gericht Gottes bezieht in den allermeisten Fällen, zum Beispiel in Hebräer 9, Vers 27 haben wir dieses Wort, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht und gemeint ist natürlich das Gericht Gottes. Das zweite Wort Krima, das Petrus hier verwendet, dieses Wort kann sich beziehen sowohl auf ein göttliches als auch auf ein menschliches Gericht. Auch auf ein Urteil, also noch etwas weiter gefächert. Und so sehen wir hier eine leichte Nuance in diesen beiden Wörtern. Aber da diese beiden Wörter beide vom gleichen Verb kommen, sind sie durchaus auch miteinander verwandt. Und deswegen macht es auch Sinn, dass auch Krima für das göttliche Gericht verwendet wird und nicht ausschließlich für ein menschliches Gericht. Und jetzt möchte ich etwas zu diesen verschiedenen Gerichten sagen. Erstmal ein menschliches Gericht, das sehen wir in 1. Korinther 6, Vers 7. Da wird es nämlich mit dieser Bedeutung verwendet. Und zwar gab es da einen Missstand in der Gemeinde, nämlich Gläubige gingen vor Gericht und zeigten sich gegenseitig an. Und das ist etwas, was überhaupt nicht der christlichen Nächstenliebe entspricht. Und Paulus hat die Korinther klar ermahnt deswegen. Da lesen wir: Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Also hier übersetzt mit Prozessen, aber hier haben wir dieses gleiche Wort für Gericht. Also sie ziehen sich gegenseitig vor Gericht und zeigen sich gegenseitig an. Dann eine zweite Bedeutung von Gericht ist ein göttlich-zeitliches Gericht. Also ein Gericht, das in dieser Zeit geschieht. Und dieses zeitliche Gericht kann auch ein Gericht sein, das durch Menschen kommt, muss aber nicht unbedingt durch Menschen kommen. In Lukas 23 haben wir so ein Beispiel. Und zwar geht es hier um die Schächer am Kreuz. Und wir wissen ja, es gab eben zwei, einer zur Rechten und einer zur Linken, zwei Schächer. Und einer lästerte Gott, am Anfang waren es beide, irgendwann war es nur noch einer, der Gott lästerte. Und der andere, der kam immer mehr zum Nachdenken. Und ab Vers 39 lesen wir dann Folgendes. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist. Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also einer erkannte, wir befinden uns hier in einem Gericht. Und hier meinte er natürlich nicht das ewige Gericht, sondern das Gericht, das seine Taten nach sich gezogen hat. Dadurch, dass er eben ein Übeltäter war und höchstwahrscheinlich ein Mörder, denn das war etwas, was mit Todesstrafe bestraft wurde, wurde er eben gekreuzigt. Und im Gegensatz zu Jesus war er tatsächlich schuldig. Und er hat eingesehen, er empfängt jetzt, was ihre Taten wert sind und wird sozusagen gerichtet. Und deswegen können wir es sowohl als göttliches oder auch menschliches Gericht sehen. Es wird natürlich von Menschen durchgeführt. Menschen haben ihn gekreuzigt und verurteilt. Aber er hat eingesehen, dass Gott mit ihm handelte. Das war das Besondere hier. Er sah seine Schuld ein. Und deswegen tadelte er den anderen Schächer und sagte dann zum Herrn, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass ja die Inschrift der Schuld über Jesus stand. Jesus, der unschuldig war, da stand König der Juden. Und dieser Schächer hat das sicher gelesen, hat darüber nachgedacht. Er hatte vielleicht auch schon von Jesus gehört, was Jesus so getan hatte. Und er wusste über Jesus, er wusste zumindest, Jesus hängt hier ungerechterweise. Aber aus seinen Worten wird sogar deutlich, er wusste, Jesus ist der Messias. Denn er wusste, er wird wiederkommen. Gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und so wendet er sich an Jesus und sagt, gedenke an mich. Er verlangt gar nicht viel, er verlangt nur, gedenke an mich. Und die Antwort des Herrn ist, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, hier haben wir ein zeitliches Gericht, ein Gericht, das noch zu Lebzeiten eines Menschen stattfindet. Und das kann auch einfach eine natürliche Konsequenz des Handelns sein. Allerdings erinnert das natürlich auch an die Geschichte, die wir gehört haben am Anfang, wo dieser Verbrecher eben auch starb, direkt nachdem er das Verbrechen begangen hatte. Und man könnte natürlich sagen, das war jetzt reiner Zufall, dass der Zeitpunkt des Todes eben dieser war. Aber der andere, der mit dabei war, der wusste, das war jetzt kein Zufall und kam wirklich zum Nachdenken im Angesicht des Todes. Und wir können davon ausgehen, dass er auch umkehrte und wirklich ein neues Leben mit dem Herrn begann. Also ein zeitliches Gericht. Und ich weiß da ein anderes Beispiel von Wilhelm Busch. Er hat das erzählt im Zweiten Weltkrieg, als er mal nicht im Gefängnis saß, hat er Bibelstunden gehalten und hat versucht, eben noch Menschen mit dem Wort zu erreichen. Und da kamen die Nazis dazu und Ein Nazi kam in dem Fall dazu, der hat die ganze Zeit gestört und gelästert und die Bibelstunde einfach ja, so behindert, sodass man gar nicht richtig das Wort lehren konnte. Und dann stand er auf, ging raus, rutschte aus, fiel auf den Hinterkopf und war tot. Auch hier wieder könnte man meinen, das war Zufall, aber die anderen haben das nicht so interpretiert und kamen wirklich zum Nachdenken. Auch wenn es solche Beispiele gibt, ist es doch so, dass viele Konsequenzen ausbleiben. Ja, viele Menschen leben ein ungerechtes Leben, unterdrücken andere, misshandeln andere und es passiert gar nichts. Es scheint sogar so, dass viele Menschen ihr ganzes Leben lang glücklich und zufrieden leben, dass Menschen Reichtum ansammeln können, Geld raushauen können und ein Leben führen, das auch auf Kosten der anderen stattfindet und es passiert nichts. Und dann würden sich manche wünschen, da soll doch mal was passieren, da soll doch Gott Einhalt gebieten. Eine Bibelstelle gibt uns darüber etwas Aufschluss, es gibt noch mehr, in dem Psalm lesen wir sehr viel darüber, aber ich möchte eine andere Stelle aufschlagen, nämlich 1. Timotheus 5, Vers 24. Da heißt es, die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht, manchen aber folgen sie auch nach. Also bei manchen Menschen heißt es hier, sind die Sünden offenbar, sie werden offenbar und kommen vorher ins Gericht. Sie kommen auch manchmal einfach so eben ins Gericht, dass sie bestraft werden. Also dass die Gesellschaft ihrer Verantwortung gerecht wird, Übeltäter zu bestrafen, was ja auch nicht immer der Fall ist. Und sie kommen vorher ins Gericht oder eben, dass Gott etwas tut, dass er eingreift. Ich denke zum Beispiel bei dem Beispiel von Wilhelm Busch, ist es vorstellbar, dass Gott eingegriffen hat, weil er wollte, dass noch viele das Evangelium hören und zum Glauben kommen. Vielleicht, wenn es in einem ganz anderen Zusammenhang wäre, dass er Gott gelästert hätte, vielleicht wäre überhaupt nichts passiert. Aber wir wissen es nicht, deswegen brauchen wir da nicht spekulieren. Aber was klar ist, hier heißt es manchen, aber folgen sie auch nach. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Wenn es auch so scheint, dass viele Menschen davonkommen mit dem, was sie tun, ist das nicht wirklich der Fall. Es ist nur in diesem Leben der Fall. Und das ist jetzt Punkt Nummer 3, das sogenannte jüngste Gericht. Und warum heißt es jüngstes Gericht? Die Bibel nennt es eigentlich gar nicht jüngstes Gericht, aber es ist bekannt unter dem Namen jüngstes Gericht. Ja, jüngstes Gericht sagt uns schon, es ist ein junges Gericht. Warum ist es jung? Weil es sozusagen das letzte Gericht ist. Und von der Zukunft aus gesehen ist das letzte Gericht auch das jüngste. Und das erste Gericht das älteste. Und deswegen jüngstes Gericht. Und da haben wir die Stelle, die wir schon gesehen haben, Hebräer 9, Vers 27, ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und dann noch Offenbarung 20, wo wir auch davon lesen. Und da lesen wir, und ich sah in Abvers 11, und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Ich werde das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit behandeln, aber wir sehen hier, es wird ein Gericht entsprechend den Werken sein. Das heißt, es wird ein gerechtes Gericht sein, denn Gott ist ein gerechter Richter. Und dieses gerechte Gericht wird über kleine und große ergehen. Also sowohl Menschen, die in hoher Position waren, als auch solche, die in niedriger Position waren. Das ist unabhängig davon, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und es wird nach den Werken sein. Das heißt, es ist nicht so, dass jemand, der schlimme und schwere Verbrechen begangen hat, genau gleich gerichtet wird wie jemand, der zum Beispiel kein Mörder ist, sondern das wird das richtige Maß sein, das Gott anlegen wird. Es wird eben deswegen gerecht sein. Trotzdem wünscht man natürlich niemand, in das jüngste Gericht zu kommen, denn wir wissen, dass das Gerichtsmaß oder das Gericht selbst letztendlich ewig sein wird und deswegen für niemand wünschenswert. Also wir haben jetzt das menschliche Gericht, wir haben ein zeitliches Gericht, wir haben das jüngste Gericht und wir haben viertens das Gericht über Jesus. Da hätte man vielleicht nicht dran gedacht, wenn man überlegt, welche Gerichte gibt es, aber tatsächlich haben wir hier ein weiteres Gericht und das möchte ich anhand von zwei Bibelstellen verdeutlichen, nämlich im Alten Testament erstmal Jesaja 53. Diese ganz bekannte Stelle, ich denke, alle hier kennen sie, Jesaja 53, Verse 4 bis 6. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Also das Leiden des Herrn Jesus am Kreuz war tatsächlich ein Gericht. Es hatte mit Strafe zu tun. Es heißt hier, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Es war also ein Gerichtsakt, ein Akt der Bestrafung, den Jesus durchgemacht hat und den hat er freiwillig durchgemacht, nämlich für uns, um uns einen Ausweg zu schaffen aus dem jüngsten Gericht. Er wurde gerichtet, damit wir nicht gerichtet werden müssen, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir zu Jesus gehören. Somit hat ein Tausch stattgefunden und das sagt uns auch das Neue Testament im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Da heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, hier lesen wir von einem Tausch. Jesus wurde zur Sünde. Er hat am Kreuz unsere Sünde auf sich geladen und wir wurden zur Gerechtigkeit Gottes in ihm. Wir bekommen also eine Gerechtigkeit, die uns nicht eigen ist, sondern die Gerechtigkeit Gottes geschenkt, während Jesus sozusagen unsere Sünde geschenkt bekam und dafür bestraft wurde. Und somit ist das Werk am Kreuz ein Gericht. Und Jesus selbst hat gesagt, dass dieses Gericht Folgen hat in Bezug auf das jüngste Gericht. Er sagt in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also wer an Jesus glaubt, wer an sein Wort glaubt, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Und natürlich meint er hier das jüngste Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und im 1. Johannes lesen wir dann sehr trefflich, also im 1. Johannesbrief, in Kapitel 4, nämlich da geht es um die Frage, müssen wir Angst haben vor dem Gericht? Und 1. Johannes 4, Vers 17 sagt ganz klar, dass wenn wir zu Jesus gehören, dass wir eben nicht in Angst vor dem Gericht leben müssen. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Und ich lese ab Vers 17, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und weiter vorne lesen wir die Grundlage für diese Liebe oder den Ausdruck dieser Liebe in Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und die Folge für uns ist in Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Die Grundlage für die gegenseitige Liebe, die Liebe zueinander, ist die Liebe Gottes, die er uns zuerst geschenkt hat. Niemand soll von sich sagen, ich habe so große Liebe aus mir heraus, weil ich so gut bin. Nein, sondern die Grundlage für die Liebe zu den Geschwistern ist die Liebe Gottes zu uns. Er hat uns seine Liebe zuerst gezeigt und zuerst bewiesen. Und hier sehen wir, dadurch, dass Jesus selbst das Gericht getragen hat, müssen wir keine Angst haben vor dem Gericht. Und leider reicht mir jetzt die Zeit nicht für Punkte 5 und 6, für die nächsten beiden Kategorien. Und ich möchte da nächstes Mal dann weitermachen. Ich fasse zusammen. Wenn Gläubige verfolgt werden, dann haben sie keinen Grund, sich zu schämen, sondern sind aufgefordert, es von Gottes Hand anzunehmen und auch Gottes Plan darin zu erkennen, der eben vorhat, auch seinen Namen zu verherrlichen und da auch Gläubige gebraucht, gerade in solchen Situationen, dass Menschen zum Nachdenken und zur Umkehr kommen. Man soll aber nicht ungerechterweise beziehungsweise in schlimme Situationen kommen, weil man das Falsche tut, weil man Unrecht tut, weil man ein Übeltäter ist und dann noch als Höhepunkt sagen, ich werde jetzt eingesperrt und verfolgt um des Herrn willen. Nein, sondern wenn man Unrecht getan hat, dann soll man das erkennen und auch bekennen. Und dann haben wir die Aussage, das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Das Haus Gottes besteht aus allen Gläubigen weltweit. Und wenn wir von Gericht lesen, dann haben wir unterschiedliche Arten von Gerichten. Wir haben drei gesehen, beziehungsweise vier haben wir betrachtet und zwei werden wir dann nächstes Mal genauer betrachten, was damit genau gemeint ist, wenn Petrus sich hier an dieser Stelle so ausdrückt.